dachte mir, dass ich heute vielleicht nicht selber starte in die Predigt, sondern euch mal frage, wie ihr denn die letzten Wochen erlebt habt mit den Psalmen. Das ist ja doch vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. In anderen Bibelprojekten hatten wir so Geschichten, da kann man Wege gehen. Bei dem Psalm ist es immer wieder ein, wieder neu, sich darauf einlassen, bedenken, hineinsteigen. Wie habt ihr es erlebt? Was ist euch wichtig geworden in der Zeit? Ist es vielleicht sogar so gewesen, dass durch das Durchdenken, Beten und Leben mit den Psalmen euer eigenes Gebetsleben sich hier und da ein bisschen verändert hat? Ich würde gerne mal zwei oder drei Mutige von euch nach vorne bitten. Ich habe hier so ein Mikrofon. Keine Sorge, ihr müsst nicht die Predigt halten. Ich habe danach auch noch was. Aber diese Erfahrungen, was ist euch wichtig von diesen inzwischen 6 Wochen Lesen und Leben mit den Psalmen? Britta ist mutig. Das ist gut.
Ja, also für mich waren die Psalmen immer eher so das schwierigste Buch in der Bibel, weil ich da nicht so viel Stoff drin hatte, um drüber nachzudenken. Aber durch das Bibelprojekt und durch den Austausch in der Gruppe hat sich das für mich verändert. Und was ich ganz besonders für mich mitgenommen habe, ist die Beziehung, die David zu Gott hatte. Und ich habe schon viele Jahre immer so den Gedanken gehabt, so nahe an Gott sein, ihn Teil des Lebens zu haben. Und für mich war das sonst immer so, ich bete, ich habe morgens meine stille Zeit, ich bete auch mal für den Parkplatz und solche Sachen. Aber David hatte viel, viel mehr. Der hat so eine tiefe Nähe gehabt. Da ging es nicht nur darum, zu bestimmten Zeiten an Gott zu denken, sondern immer an ihn zu denken. Und ich habe gleichzeitig zufälligerweise ein Buch gelesen, wo jemand versucht hat, wirklich jede Minute des Tages eine Sekunde an Gott zu denken. Und das passte gerade so zusammen. Und ich habe angefangen im Auto, habe ich gedacht, Mensch, mein Platz ist leer, da tue ich meine Tasche hin. Da kann Jesus ja gar nicht sitzen. Und habe immer sonst Musik gehört. Die war mir dann irgendwann zu viel, weil ich kann mich ja mit Jesus unterhalten. Und so hat sich für mich das Bild von Nähe zu Gott so ein bisschen verändert mit Hilfe der Psalmen. Und das war, fand ich sehr schön.
Danke.
Ja, für mich war das auch ein ganz besonderes Erlebnis, auch in dem Hauskreis, im Bibelprojekt. Und zwar, ich dachte immer, oder andersrum, ich hatte eigentlich immer ein etwas schlechtes Gewissen, wenn ich mich so angesehen habe, wenn ich mit Gott gekämpft habe, wenn es mir nicht gut ging, wenn mir was einfach nicht gepasst hat und ich dann gehadert habe. Und da dachte ich immer, oh, Mensch, Michael, mit dir stimmt was nicht. Das ist nicht gut. Und was ich gelernt habe mit dem Psalmisten, dass das absolut okay ist, dass ich gar nicht alleine bin, dass wir gar nicht alleine sind, wenn wir mit Gott kämpfen, wenn wir mit uns kämpfen, wenn wir auch mal unzufrieden sind und mit Gott mal schimpfen, wenn ich das so sagen darf. Und das tat mir richtig gut, zu sehen, dass das Menschsein, auch die ganz nah, wo wir meinen oder was sicher ist, dass sie ganz nah mit Gott zusammen sind, dass sie eine besondere Berufung haben, dass auch sie kämpfen müssen. Dass auch sie ja mit Gott ringen müssen und nicht alles verstehen und ihm das einfach auch mal so hingeben. Und das hat mir persönlich sehr gut getan. Und insofern hat sich das Projekt für mich alleine schon gelohnt, aber ich glaube auch wir im Hauskreis. Wir haben davon ganz viel erlebt, dass wir Mensch sein dürfen, wenn wir mit Gott zusammen sind. Uns nicht verstecken müssen, uns nicht schämen müssen oder sagen müssen, alles. Wir reden nur von Gott, wenn es uns gut geht, wenn wir ganz oben auf sind, nur die tollen Sachen, sondern dass Gott ein Gott ist, unser Vater im Himmel ist, der mit uns den Alltag erleben möchte, so wie wir sind, so wie der Alltag da ist und dass er mit uns da durch möchte und dass wir bei ihm auch in schwierigen Situationen abladen dürfen, aber dann auch im Lobpreis wieder sein dürfen, was wir diese Woche, da freue ich mich auch wieder drauf. Also, dass das ganze Leben insgesamt sich in den Psalmen widerspiegelt und wir uns da wiederfinden können. Dafür bin ich sehr dankbar und habe mich sehr darüber gefreut.
Noch einer? Eine? Lilly.
Ja, ich habe die Zeit auch sehr genossen, besonders in der Gebetsgruppe mit den Geschwistern vom Bibelprojekt Gebetsgruppe. Wir haben hier in der Stille Gott gesucht und Gott hat so viel gesprochen und das war sehr schön. Und bei all dem Klagen von dem Psalm steht in jedem Psalm ja auch eine Ermutigung drin. Und ich habe jedes Mal gehört, bleib zuversichtlich, meine Tochter. Und dafür bin ich sehr dankbar.
Vielen Dank euch für diese Einblicke in euer Erleben. Es klang ja schon mehrfach an und das haben wir auch die Wochen immer wieder gesagt, die Psalmen sind dadurch so nah und so nah, weil sie unser Leben aufzeichnen. Ich möchte mal ganz zurückgehen an den Anfang. Psalm 1 beginnt mit einer richtig starken Verheißung. Vielleicht denken wir manchmal, die ist ein bisschen zu groß für uns. Da heißt es, wohl dem, der seine Lust am Wort des Herrn hat und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät ihm wohl. Also wenn wir unser Leben gucken, wenn ich mein Leben gucke, denke ich manchmal, oh, da ist noch Luft nach oben. Aber so ist es mit Verheißungen. Die beschreiben mir nicht das, was ich heute schon habe, das, worin ich heute schon stehe, sondern sie zeigen mir einen Weg, wohin Gott mich führt. Das steht am Anfang der Psalmen und am Ende diese fünf großen Lobpreispsalmen. Wie Christina es gesagt hat, alles mündet ein in den Lobpreis Gottes. Und dazwischen Freude und Klage. Dazwischen Kampf um das Vertrauen manchmal. Wie oft finden wir Aussagen in dem Psalm, ich habe vor Gott geschrien, bis meine Stimme brach und meine Augen keine Kraft mehr hatten. Auf der anderen Seite der Jubel über einen Gott, den wir vertrauen können, der sich zu uns stellt, der Erfahrung schenkt, dass wenn viel Not um mich herum ist, der Herr sagt, und ich trage dich da mitten hindurch. Wir haben Psalm gelesen, wo David und andere so tief dankbar waren, dass sie erkennen durften, ich bin gerade in eine Sackgasse gerannt. Das ist schon eine Gnade, wenn Gott uns sagt, du läufst gerade gegen eine Wand in 5 Metern. Kehr doch bitte zu mir um. Und David hat das erlebt und voll Dankbarkeit über diese Vergebung, über diesen Neuanfang gejubelt in dem Psalm. Und dann gibt es aber auch Psalmen, das dunkle Tal. Wo sehe ich denn den Horizont? Was habe ich außer einen Hirtenstab Gottes, an den ich mich klammere? Wir haben Psalmen gelesen, in denen ganz viel geklagt wurde. Und das ist mir wichtig geworden, auch in dieser Zeit. Wir Deutsche, wir denken, wir klagen immer. Wir meckern und nörgeln aber viel. Das ist was anderes als klagen. Aber dieses vor Gott kommen zu können und zu sagen, Herr, ich muss jetzt nicht erst dogmatisch astreine Sätze formulieren, sondern ich darf dir sagen, was in meinem Herz ist, den Schmerz auch mal ungefiltert rauslassen, weil ich ihn vor dir ausspreche. Was für ein Segen. Jubel und Kampf. Verzweiflung und Freude. Das kennen wir alle. Und die Bibel ist so realistisch, die Psalmen sind so realistisch. Auf unserem Weg hin zu dem großen Lobpreis Gottes müssen wir da durch, werden wir durchgetragen, ist Gott mit uns. Und ihr Lieben, für mich ist das auch so eine Verheißung, allein in der Struktur, wie die Psalmen in der Bibel stehen, dass am Ende Gottes Lobpreis am lautesten erschallt. Am Ende durchdringt Gottes Lobpreis alles. Am Ende umfasst sein Lobpreis alles. Das ist das, was wir hier ihm bringen, als Lobpreis, wie so ein kleiner Vorgeschmack nur. Und wenn man sich die letzten 5 Lobpreispsalmen anschaut, da sind es immer andere, die das Lob Gottes bringen. Und die Kreise werden immer größer. Das beginnt Psalm 146 mit einem Einzelnen, der dort betet, Halleluja, lobe den Herrn meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe. Ich will den Herrn loben. Du willst den Herrn loben. Es beginnt mit uns Einzelnen, eine Selbstaufforderung und dann eine klare Entscheidung. Dann stimmt ein das Volk Israel in den Lobpreis Gottes. Psalm 147, der Herr baut Jerusalem, die Zerstreuten Israels sammelt er wieder. Er heilt die, die zerbrochenen Herzen sind. Und jetzt geht der Kreis noch größer. Selbst die Engel, ja die ganze Schöpfung stimmt ein. Psalm 148, Halleluja, lobe den Herrn vom Himmel her, lobt ihn all seine Engel, lobt ihn Mond und Sonne, lobt ihn ihr Berge und Hügel, ihr wilden Tiere und das übrige Vieh. Die Gemeinde lobt ihn, Psalm 149. Und dann dieser allerletzte Satz im Psalm 150, der ist der Knüller. Alles, was Odem hat, Luther-Übersetzung. Lobe den Herrn, Halleluja. Alles, was atmet, alles, was Gott geschaffen hat, was Leben von ihm in sich trägt, alles lobe den Herrn, weil er wunderbare Dinge tut, weil er ein Wesen hat, das unbeschreiblich ist, weil er voll großer Herrlichkeit ist. So dieser Psalm 150. Aber ich möchte heute nicht über diesen Psalm predigen und auch nicht über einen anderen Lobpreispsalm, vielleicht als Überraschung. Ich predige über einen einzelnen Vers aus Hebräerbrief. Über einen einzigen Vers, der aber ganz vieles von dem in sich trägt, was wir in dem Psalm lesen. Ich lese euch diesen einen Satz mal vor, Hebräer 13, Vers 15. Durch ihn, gemeint ist Jesus, durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Drei Aspekte in diesem einen Vers. Das erste, hier wird von einem Opfer gesprochen. Genauer, ein Opfer des Lobes. Ich formuliere es mal anders. Man könnte sagen, mein Lobpreis ist ein Opfer, das ich Gott darbringe. Dein Lobpreis ist ein Opfer, das du Gott darbringst. Lass diesen Satz mal einen Moment in dir nachhallen. Welche Assoziationen löst er aus? Welche Empfindungen? Welche Fragen? Opfer. Oh. Aber Opfer sind doch eine Sache vom Alten Testament, oder? Ist doch vergangene Zeit. Wer von euch hat sich noch nicht die Haare gerauft, als er diese ganzen Opfervorschriften der Bibel mal gelesen hat? Wann welches Opfer wie am Jerusalemer Tempel dargebracht werden sollte? Wer sagt, das ist die spannendste Abendslektüre meines Alltags? Ich sehe keinen. Also uns heutige Christen überfordert dieses Opfersystem. Wir verstehen es kaum. Warum redet er hier von Opfer? Und sagt nicht gerade dieser Hebräerbrief, Jesus Christus ist das alleinige Opfer, das zählt vor Gott. Sagt nicht gerade der Hebräerbrief, dieses Opfer, Jesus am Kreuz, sein Tod am Kreuz, das überbietet alle Opfer, es löst sie ab. Denn Jesus starb für uns am Kreuz. Und er hat all das, was dich und mich von Gott trennt, oder trennen wird oder getrennt hat, in den Tod genommen. Und jetzt der Weg zu Gottes Herz wieder frei. Und das hat Jesus getan. Er hat ein für alle Mal diesen Weg frei gemacht. Er hat ein für alle Mal bezahlt für alles, damit wir Vergebung für alles erleben. Und dem kann doch niemand was hinzufügen. Also, Opfer sind für uns Christen als Thema durch, oder? Brauchen wir nicht mehr. Nun, wenn wir in die Bibel hineinschauen, ins Neue Testament, natürlich, nichts und niemand kommt an diesen Tod Jesu für uns ran. Es gibt nichts mehr hinzuzufügen. Und trotzdem überraschenderweise redet auch das Neue Testament noch von Opfern. Paulus schreibt im Römerbrief, ich ermahne euch, dass ihr eure Leiber, man kann sagen euer ganzes Leben, darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer Gottesdienst. Mein Leben als Opfer, anders formuliert, mein ganzes Leben gehört ihm. Er hat die Verfügungsgewalt über mich. Er ist der, der Gedanken über mein Leben hat. Er ist der, der weiß, was gut für mich ist. Er ist der, der meines ganzen Vertrauens würdig ist. Opfer. Und dann hier Hebräerbrief, was ich gerade vorgelesen habe, dieses Opfer des Lobes. Wie ist das nun zusammenzubringen? Wie ist das zu verstehen? Ich möchte nochmal mit euch kurz ins Alte Testament hineinschauen und ein bisschen vereinfacht. Es gibt im Alten Testament zwei grundsätzlich verschiedene Opfer. Das sind zum einen die Opfer der Rettung und Vergebung, bei denen immer Blut geflossen ist von Tieren. Da wurden Tiere geschlachtet in der Gegenwart Gottes. Und das Ganze ist wie ein Hinweis auf das, was dann passiert, als Jesus an dem Kreuz in Jerusalem hing und ausgerufen hat, es ist vollbracht. Der Weg zu dir, Vater, ist jetzt wieder frei. Keiner derer, die damals am Tempel Tiere haben schlachten lassen, keiner derer konnte sich diese Vergebung nehmen, konnte sich selbst retten. Das war nur ein Blick auf das, was Gott selber tun wird, weil Gott selbst Rettung und Vergebung schenkt. Das sind diese Opfer der Rettung und Vergebung. Und dann gab es noch diese Opfer des Dankes und des Lobes. Da floss kein Blut. Das waren die Speisopfer. Da gibt es ganz nette Sachen. Man konnte Kuchen opfern. Wusstet ihr das? Die hat man vor Gott im Tempel hochgehoben. Und dann hat man gesagt, Gott, ich bin dir so dankbar für das, was du mir getan hast. Ich habe einen Kuchen für dich gebacken. Ist vielleicht ein bisschen einfach gesagt, aber die Logik dahinter ist, das erste Opfer, die ersten Opfer, führen immer zu dem Zweiten. Das Opfer der Rettung zieht das Opfer meines Lobes nach sich. Das, was Jesus am Kreuz getan hat, dieses alleinige Opfer, führt eigentlich dazu, dass ich einen Lebensstil der Hingabe lebe. Jesus, du hast alles für mich gegeben, alles. Du hast nichts mehr für dich behalten. Also will ich mein Leben auch unter deine Herrschaft stellen. Und ich will dir mein Leben lang Lob darbringen, wie ein Opfer. Das ist die Logik. Gott rettet uns, Gott vergibt uns, das kann niemand anders tun. Damit ist alles geschehen, was wir brauchen. Und wir sagen ihm Danke. Wir loben ihn dafür. Und eigentlich, wenn man so in die Bibel hineinschaut, ist schon die Erwartung, sollte automatisch geschehen. Wenn mir mein Leben geschenkt wird, dann ist mir eigentlich jeden Tag zum Lob zumute. Theoretisch. Praktisch wissen es alle. Thomas hat heute angefangen, auch wenn jemand aufgestanden ist und dachte, oh, Bettdecke. Deshalb ermutigt uns die Bibel, vergesst es nicht, ihr seid gerettet. Ihr dürft mit diesem Gott leben. Ihr habt alles, was ihr zum Leben braucht, darum lobt ihn doch. Egal, wie es uns geht. Egal, wie die Tagesform ist. Egal, ob der Lobpreis in der Gemeinde nicht so mein Ding ist oder gerade mein Ding ist. Opfert Gott Lob. Ich möchte nochmal von unserem Zeitempfinden drauf schauen. Wir leben in einer Zeit, da gilt das als wahr, was ich in mir fühle und empfinde. Jeder von uns hat so seine Wahrheit. Es gibt nicht mehr die große Wahrheit, sagt unsere Zeit, sondern du hast deine Wahrheit, du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit. Und das, was ich gerade so denke, was mich gerade innerlich packt, wo ich begeistert bin, das, was ich fühle, das ist wahr und das lebe ich auch aus. Und ich bin dann authentisch, wenn mein Inneres und mein Äußeres übereinstimmen. Und da ist was Wahres dran. Es gibt aber eine Klippe. Wenn es mir gut geht, wenn ich in der Spur des Segens bin, wenn ich merke, Gott ist an meiner Seite, die Dinge gelingen mir, vielleicht so wie im Psalm 1, alles, was ich anpacke, oh, das ist gut. Ich kann ihn loben mit ganzem Herzen. Und dann gibt es einen Tag, wo du voller Ärger bist, wo dir alles gegen den Strich geht, wo dir vieles misslingt. Ich kann Gott jetzt nicht loben, das wäre nicht authentisch, weil ich es nicht fühle, weil meine Wahrheit eine andere ist. Das ist das Denken unserer Zeit und ich glaube, dass wir uns dem nicht immer ganz entziehen können. Wir können darüber nachdenken, so wie jetzt, aber ich glaube, wir können uns dem nicht immer entziehen. Wenn du so empfindest, ich muss mich gut fühlen, ich muss das Empfinden haben, das muss ich auch richtig anfühlen, wenn ich Gott lobe, dann möchte ich mal ein kleines Gedankenexperiment mit dir machen. Stell dir mal vor, dein Nachbar oder irgendwer, wen du kennst, der hat dich mal wieder genervt. Also das macht er nicht einmal im Leben und für ein bisschen, sondern er macht das fast wöchentlich. Und dein Geduldsfaden ist gespannt bis zum Reißen. Und nun war es wieder soweit. Er hat dich genervt, du bist verärgert. Und dann fängst du an zu überlegen, wie kann ich ihm die Rübe waschen, wenn ich ihn das nächste Mal sehe? Die Gedanken kreiseln, kennt ihr sowas? Dann fängt man an mit den Gedanken. Man überlegt sich diese inneren Dialoge, wenn ich ihn wieder sehe, dann werde ich sagen, so, aber nicht mit mir oder irgendwie so. Das ist keine Worship-Atmosphäre, oder? Wer von euch kommt in diesem Moment auf den Gedanken, Gott zu loben? Eine Hand. Danke. Stellt es jetzt nur mal vor, für 99% von uns ist das im Moment noch eine Vorstellung und darf es auch sein. Stell dir mal vor, du kochst innerlich und sagst, okay, ehe ich jetzt hier weiter koche und meine Spiralen drehe, ich nehme die Notbremse und ich schaue jetzt Gott an. Ich singe ein Lied ihm zur Ehre. Ich lese einen Psalm, in dem Gott gelobt wird. Ich will Gott anschauen. Und dann schaust du ihn an und du lobst ihn dafür, dass er so voller Gnade ist. Dann merkst du, wie er dich liebt, trotz diesen ganzen Frust in dir. Dann denkst du, Mensch, diese Barmherzigkeit Gottes, das erfüllt mein Leben, das ist total schön. Und Gott ist geduldig mit mir. Ich bin heute immer noch so stinkig, aber Gott ist geduldig mit mir und mit meinem Nachbarn. Für den gilt das auch. Was kann geschehen? Was wird aus deinem Ärger werden? Ist zur Nachahmung empfohlen. Durch ihn, Jesus, lasst uns nun Gott ein Opfer des Lobes darbringen, schreibt der Hebräerbrief. Und er schreibt es in eine Situation hinein, wo aus dem Glauben langsam aber sicher Tradition geworden ist. Wo aus der anfänglichen Begeisterung so eine alltägliche Routine geworden ist. Und das nicht genug. Am Horizont ahnten schon die Christen damals, wir werden Verfolgung erleben demnächst. Keine Situation für ein Worship-Feeling. Gott ein Opfer des Lobes darbringen heißt, ich entscheide mich, auf Gott zu schauen. Ich entscheide mich, auch wenn es mir schwerfällt. Ich entscheide mich, auf ihn zu schauen, egal was um mich herum ist oder was in mir ist. Weil Lobpreis nicht heißt, danke Herr, mir geht es so gut, sondern Lobpreis heißt, Herr, du bist gut. Und das bist du jeden Tag. Zweiter Aspekt aus diesem Vers. Ich habe bisher ein kleines Wörtchen ausgeklammert, das ist das Wort beständig. Lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Ich will mal ganz menschlich fragen, warum eigentlich? Braucht Gott unseren Lobpreis? Ist Gott uns Menschen darin so ähnlich oder doch so ähnlich, dass er immer wieder hören muss, wie toll, wie einzigartig und wie mächtig er ist? Braucht Gott unsere Vergewisserung, dass er tatsächlich der Herr aller Herren ist? Wenn die Fragen so stelle, merkt es schon natürlich nicht. Vielleicht mag es überraschend sein, nicht Gott braucht unseren beständigen Lobpreis, vielmehr wir. Kennst du sowas? Da gehen dir plötzlich Gedanken durch den Kopf, die dich total beschäftigen. Die können dich Tage beschäftigen, manche sogar wochenlang. Die ziehen dich so richtig runter mit deiner Stimmung. Dann gibt es Ärger, mit dem du konfrontiert bist. Dann gibt es die Sorgen, die auf dir lasten. Dann ist die Perspektive unsicher. Dann hat dir wieder jemand erzählt, was er gehört hat von X und Y. Und du denkst, boah, hört das denn nie auf? Und der Blick auf Gott schwindet. Du fängst an, um diese Dinge zu kreisen. Und du sagst dann, ja, Gott ist schon noch da, das sagt die Bibel, das ist mein Bekenntnis, habe ich auch erlebt, aber im Moment ist er ganz, 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 ganz weit weg. Achte mal darauf, was du in solchen Situationen sagst oder denkst. Was du sagst über die Umstände, in denen du bist, über dich selbst, zu anderen oder über sie oder über Gott. Lieben Worte, ob wir sie im Kopf haben oder ob wir sie aussprechen, sind nie nur Schall und Rauch. Die bewirken etwas. Und manches von dem, was uns unter Druck so über die Lippen kommt, ist wie Fesseln, die uns angelegt werden oder die wir anderen anlegen. Es belastet Beziehungen. Es vergiftet Atmosphären. Und es macht Gott in unseren Herzen klein, wenn die Probleme so mächtig sind und Gott so klein. Im Psalm 50 ist ein sehr nachdenkenswerter Satz, da steht, Gott sagt es, wer mir Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt damit einen Weg, dass ich ihm das Heil Gottes zeige. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, oder wenn man einem Menschen gegenüber sitzt, der so ein mürrisches Naturell hat. Alles nur negativ und so. Das kann ihn ja selber auch richtig runterziehen. Aber wenn du mit einer Haltung in so eine Begegnung gehst und sagst, oh, ich bin froh, ich bin dankbar, und so einem Menschen sagst du, ist ja gar, wie du dich fühlst, aber ich bin total dankbar, dass wir jetzt Zeit miteinander haben. Ich freue mich über die Sonne, die scheint. Ich freue mich, dass wir Luft atmen können. Dankbarkeit bahnt Wege zwischen Herzen. Die Atmosphäre ändert sich. Man muss schon ein sehr harter Brubbelkopf sein, wenn man neben einem fröhlichen, dankerfüllten Menschen weiter so bleibt. Und Lobpreis hat auch diese Funktion, klingt zu technisch. Auswirkung ist vielleicht besser. Lobpreis bahnt einen Weg zwischen Gott und mir. Na, ist Gott nicht immer da? Doch. Ist es dann so, wenn ich fühle? Nein, es geht nicht ums Gefühl. Es geht darum, worauf ich schaue. Es geht darum, wer oder was in meinem Herzen Raum hat. Und Lobpreis kann Gott diesen Raum geben. Wenn du also wieder vor Sorgen oder Herausforderungen stehst, dann bitte ich dich, dass du sagst, okay, ich will jetzt nicht mehr auf mich und meine Möglichkeiten nur schauen. Ich gehöre meinem Herrn, dem, der gesagt hat, alle Macht und alle Gewalt im Himmel ist mein. Der am Kreuz bezahlt hat mit dem letzten Tropfen seines Blutes, damit der Vater im Himmel, der Schöpfer aller Dinge, mein Vater wird. Ich gehöre ihm und ich will auf ihn schauen. Sollte ihm etwas unmöglich sein? Nicht meinem Gefühl. Mein Gefühl sagt mir, oh, das wird schwer, das kriegt Gott auch nicht hin. Aber manchmal sagen unsere Gefühle nicht das, was wahr ist. Schau auf Gott. Und lobe ihn. Vielleicht gerade dann, wenn es dir nicht gut geht. Ihr Lieben, das ist nicht etwas, was uns in den Schoß fällt. Ich glaube, das müssen wir irgendwie durchbuchstabieren und einüben. Und deshalb schreibt der Hebräerbrief hier von beständig. Und der letzte Gedanke oder der letzte Aspekt. Durch ihn lasst uns Gott loben. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Noch so eine interessante Entdeckung. Lobpreis wird hier Frucht der Lippen genannt. Einfach deshalb, weil sich die Liebe ausdrücken will. In Worten. Vor einer Zeit habe ich in der Predigt schon mal so einen Schwenk gemacht, so eine Beobachtung mit euch geteilt. Wenn ich in die Generation meiner Eltern schaue, die Menschen aus dieser Generation, dann erlebe ich oft eine große Hilflosigkeit, Liebe auszudrücken. Ich habe selber oft so die Sätze gehört, oh, dass er oder sie dich liebt, das kannst du sehen an den Taten. Aber es ist so eine Hürde, das auszusprechen. Und vielleicht hast du es ja selbst erlebt, wenn eine Person, vielleicht dein Elternteil oder ein Geschwisterkind oder wer auch immer, dir mal gesagt hat, ich habe dich lieb. Und sich in dir spontan alles zusammengezogen hat und es wie so ein Schrei der Seele war, warum sagst du es mir jetzt erst? Hättest du es mir eher gesagt, ich hätte so viele Zweifel und Kämpfe nicht ausfechten müssen. Ich glaube, es ist eine große Not unserer Zeit, dass wir Liebe nicht Liebe nennen und ausdrücken und sagen. Ihr Lieben, Taten sind wichtig, aber Taten sind nicht alles. Und wenn die Liebe stumm ist, erreicht sie das Herz nicht. Darum möchte ich fragen, wie drückst du denn Gott gegenüber deiner Liebe aus? Findest du Worte für ihn? Ich denke, man kann es ganz leicht mitkriegen, was jemandem wichtig ist und wo er sagt, oh, das ist mal in meinem Leben total das Ding. Man muss nur zuhören eine Weile. Wo jemand viele Worte macht, das ist ihm ganz wichtig. Das neue Auto, der letzte Urlaub, das Champions League-Finale von 2020, wo Bayern noch gewonnen hat. Findest du Worte für Gott? Für mich war jahrelang Lobpreis eine ziemlich schwierige Übung, weil ich dann dachte, ja, ich kann Gott sagen, dass ich ihn lieb habe. Ich kann Gott sagen, danke, dass du mich lieb hast. Aber irgendwie fehlen die Worte dann. Die Psalmen sind so fantastisch, weil sie unserer Sprachlosigkeit aufhelfen, weil sie uns helfen zu lernen, Gott auszudrücken, wer er ist. Psalm 146, der erste dieser großen Lobpsalmen am Ende. Ich lese einfach ein paar Dinge vor. Dieser Psalm schwärmt von Gott. Er bewahrt Treue auf ewig. Er verschafft den Unterdrückten Recht. Er gibt dem Hungrigen Brot. Der Herr löst die Gebundenen. Der Herr macht die Blinden sehend. Der Herr richtet die Elenden auf. Der Herr liebt die Gerechten. Der Herr behütet den Fremdling. Er erhält die Witwen und Waisen. Das ist wie ein Blick in Gottes Herz. So ist er. Das ist sein Wesen. Bei diesen Menschen ist er, da geht sein ganzes Herz auf. Wie kannst du nun lernen, Worte für Gott zu finden? Nimm doch diesen Psalm und ersetze das er oder da, wo steht der Herr, durch du. Und dann betest du diesen Psalm und sagst einfach, du Herr bewahrst Treue auf ewig. Du Herr verschaffst den Unterdrückten Recht. Du Herr gibst den Hungrigen Brot. Mach es zu deinem Gebet, zu deinem Lobpreis. Und es hilft dir zu lernen, vor Gott es auszudrücken. Ihr Lieben, das waren drei Dinge aus diesem einen Hebräerbrief-Vers. Diese Woche lesen wir dieses Finale des Psalters. Wenn ihr das nur mitnimmt, am Ende wird Gottes Lob am lautesten erschallen. Es wird alles umfassen und alles durchdringen, auch dein Leben. Dann habt ihr die Botschaft der Bibel an der Stelle verstanden. Auch über deinem Leben wird das die Wahrheit sein. Amen.